Kompenmann beim Physio, der Podcast zweier Physios, die mit Augenzwinkern, gewürzt mit Ironie und schwarzem Humor aus ihrem Alltag erzählen. Kuriose Geschichten sowie einen Appell an das System. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge bzw. zum zweiten Teil mit dem lieben Manuel. Kompenmann beim Physio. Ich bin also nicht alleine, sondern wir sind zu dritt und bei mir ist der...
Lukas, grüßt euch.
Wie immer, und der Manuel...
Hallo zusammen.
Auf der anderen Seite, genau. Wunderbar. Ja, wir hatten ja noch ein paar Fragen von letztem Mal, die wir noch klären wollten. Wir haben hier gerade eine Menge Spaß gehabt und sind uns einig gewesen, dass wir doch noch eine zweite Folge machen sollten, weil wir einfach noch ein paar Fragen hatten, irgendwie, die noch klärungsbedürftig sind. Wir hoffen, du hast den ersten Teil fleißig mitverfolgt und warst jetzt gespannt, wie, Lukas?
Ein Flitzebogen.
Oder ein Spannbettlaken.
Ja, genau, wie ein Spannbettlaken, ja.
Und ich steige dann doch gleich direkt wieder ein mit der ersten Frage, weil es auch eher so eine Kennenlernfrage ist. Manuel, was hast du eigentlich vorher gemacht und wie bist du darauf gekommen, dich nochmal zu verändern? Denn... ich habe auch mich gleich gefragt, als wir uns wiedergefunden haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der sowas damals schon gemacht hat. Also erzähl mal kurz deine Geschichte, wenn man die kurz erzählen kann überhaupt.
Also ich gebe mir Mühe, dass ich es relativ kurz beschreiben kann. Ich habe, bevor ich vor knapp 3 Jahren mich selbstständig gemacht habe, habe ich, ich glaube, knapp 15 Jahre im Dienstleistungsbereich in der Logistik gearbeitet als Führungskraft. Hatte da so ein Team von bis zu 4 Leuten unter mir. Und wir waren in dem Bereich weltweite Logistik tätig, Projektlogistik. Also ich sage immer, alles, was nicht mehr in so einen normalen Seekontainer passt, weil es zu groß, zu lang, zu schwer ist, haben wir dann transportiert. Und das war so mein erster beruflicher Step, und der Wechsel, den ich dann damals vollzogen hatte, der war so ein bisschen zum Glück gezwungen, will ich mal sagen. Ich habe nämlich dann den Wechsel gemacht und habe Elternzeit genommen, und zwar ich bin in Elternzeit gegangen, kurz bevor unsere Tochter geboren wurde, und bin aktuell da immer noch ein wesentlicher Bestandteil, was die Elternzeit angeht, und Ansprechpartner natürlich für Kindergarten und Sonstiges. Und diese Idee, mich in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung dann auch selbstständig zu machen, die Idee hatte ich schon ziemlich lange. Also da würde ich mal sagen, bestimmt 10 Jahre. Aber es war dann so ein bisschen, wie das immer so ist. Dann hat man so eine Idee, dann hat man einen Traum und dann schiebt man es immer so ein bisschen auf, wenn es mal besser passt zeitlich und wenn das mal besser passt und wenn das mal besser passt und das mal besser passt, und irgendwie kommt es aber immer wieder und triggert einen immer wieder. Und bei mir war damals der Anlass, dass ich mich so für dieses Thema interessiert habe, dass ich selber diverse Weiterbildungen erstmal gemacht habe. Da ging es aber mehr um meine persönliche Weiterentwicklung, und mir so ganz viele Sachen wie Schuppen von den Augen gefallen ist, was mich angeht, was mein Leben so grundsätzlich angeht, wie ich persönlich so aufgestellt bin und warum ich viele Dinge so bislang gemacht habe, wie ich sie gemacht habe. Und dass das schon immer so ein Treiber in mir war, dass ich ein Interesse daran hatte, dahinter zu schauen, hinter Dinge zu verstehen zu wollen, Menschen verstehen zu wollen, Handlungen verstehen zu wollen. Und das war in meinem bisherigen Job sicherlich nicht der Hauptaspekt. Da gab es auch Überschneidungen, klar, mit anderen Menschen zusammenarbeiten, mit Auszubildenden, mit Mitarbeitern und natürlich auch Kunden, Dienstleistern, Partnern weltweit. Aber es war nicht so das, wo ich mich so gesehen habe, auch die nächsten Jahre nicht, und wo ich auch auf Dauer sicherlich nicht glücklich geworden wäre. Also mein Absprung kam dann so ein bisschen, sagen wir es mal so, es war zum Glück gezwungen, also mit unserer Tochter, dass ich dann auch zu Hause bleiben wollte und meine Frau dann nach einer gewissen Zeit wieder arbeiten gegangen ist. Aber das war dann für mich endgültig der Punkt zu sagen, okay, und jetzt gehst du nicht wieder zurück in diesem Bereich, jetzt fängst du was Neues an. Und das habe ich dann vor 3 Jahren auch gemacht. Kurz genug oder zu lang schon?
Nee. Gerade im Rahmen.
Ja, gerade so eben noch.
Nee, alles gut. Ja, naja, ist ja schon auch mal wichtig oder interessant auch zu erfahren, was treibt einen dazu an, ne? Oder was ich auch bei Patienten so höre, ist häufig erstens mal, dass sie nicht ihren oder ja, manche nicht den Beruf ausüben, den sie eigentlich gern machen wollen oder würden. Und zweitens ist es dann so, dass die sagen, naja, jetzt zu wechseln ist zu spät oder jetzt noch was Neues anzufangen ist zu spät. Ob sie sich nicht trauen, ob es an der finanziellen Situation abhängig ist oder an der familiären Situation, dass viele halt sich doch wahrscheinlich eher was anderes wünschen, aber eben den Absprung, wie du es ja auch schon so angerissen hast, eben nicht hinkriegen. Ne? Die schieben das vielleicht vor sich her und ja, letzten Endes kommen wahrscheinlich die wenigsten dazu, sich tatsächlich da nochmal zu verändern.
Ja, es ist richtig. Letztendlich kann man fast sagen, es ist ja eigentlich nie zu spät, was Neues zu beginnen. Ne? Hört sich an wie so ein abgegriffener Kalenderspruch, aber ich glaube, die Chancen, auch beruflich sich zu verändern, sind heutzutage größer denn je. Ne? Also ich sag mal 30 Jahre zurück, dann mal mit 40 oder Anfang 40, dann irgendwas Neues zu beginnen, wäre damals sicherlich nicht so einfach gewesen, wie es dann heute sich dann darstellt, ne? Mit Weiterbildungsmöglichkeiten, mit allen möglichen Sachen, die es ja gibt, die man dann nutzen kann, wenn man wirklich was Neues machen will.
Ja, absolut, hundertprozentig. Und ich finde das richtig gut. Und das ist vielleicht in Deutschland auch tatsächlich vielleicht was Besonderes, dass wir trotzdem immer eine Chance haben, auch über den zweiten Bildungsweg noch ans Ziel zu kommen. Wenn man vielleicht... kennen wir das alle irgendwie so, dass man in der Schule mal vielleicht ein, zwei Jahre nicht so aufgepasst hat oder vielleicht so ein paar rebellische Jahre auch hatte, dass man da was versäumt hat, irgendwie einen Abschluss oder so, dass man das immer noch nachholen kann, auch heute noch, egal wie alt man ist. Natürlich muss man die Umstände ein bisschen daran anpassen, aber prinzipiell kann jeder, so sehe ich das zumindest, noch ja, weit kommen, auch mit einem Hauptschulabschluss in Anführungsstrichen, ja. Das ist, finde ich, in Deutschland zumindest, ich weiß nicht, wie es in anderen oder ich weiß zumindest nicht, wie es ja, in vielen anderen Ländern ist, aber da haben wir hier super Möglichkeiten halt.
Ja. Und ich denke, die meisten Grenzen, die wir uns setzen, die gibt es halt im Kopf. Ne? Das ist halt einfach so.
Ja, also verstehe ich das richtig, dass du eigentlich erstmal aus eigenem Interesse eine Fortbildung gemacht hast und dann, naja, abgesehen jetzt von dem Wunsch vielleicht, das sowieso zu machen, aber primär erstmal aus eigenem Interesse das zu machen? Also
ja, genau. Also du hast es gut formuliert. Es ist so, dass ich letztendlich mich besser kennenlernen wollte erstmal. Ne? Ja. Also lässt es sich ganz gut, glaube ich, beschreiben. Und das war so eigentlich der Ursprung. Ich habe jetzt nicht irgendwie gedacht, ich gucke mir das mal an, weil das mein neuer Beruf sein könnte oder so. Es ging per se oder grundsätzlich für mich jetzt erstmal darum, mich besser kennenzulernen. Und da war dann letztendlich wie so ein, da war der Anfang irgendwie so, da hatte ich so das Gefühl, das ist ein Thema, da habe ich mich irgendwie so in der Tiefe noch nie mit beschäftigt. Aber da seitdem war ich Feuer und Flamme für das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Weiterentwicklung, Lösungs- und zielorientierte Methoden, Kommunikation, ne? Das waren so ganz viele, wo ganz viel zusammenkommt, was mich einfach damals begeistert hat und wo ich das dann immer weitergetrieben habe und mich dann irgendwann weitergebildet habe, um natürlich Methoden zu lernen und nicht nur meine Themen irgendwie mehr anzuschauen, sondern einfach auch, um weiter Wissen anhäufen. Und daraus habe ich dann irgendwann den Wunsch halt generiert, dass ich das natürlich nicht nur in der Theorie in meinem Kopf haben möchte, sondern das auch anwenden möchte, weil ich es ja aus eigener Erfahrung erlebt habe, wie toll das sein kann, wenn man so diese Aha-Momente hat. Ne?
Ja, das ist ja im Grunde eine der Lerntheorien, die eigene Erfahrung, ne? Dass das im Grunde die stärkste Lerntheorie ist. Es gibt ja drei insgesamt, das instruierte Lernen, also jemand gibt mir was vor und ich glaube das im Grunde, dann Konditionierung, das heißt, ich gucke mir vielleicht auch was ab oder sonst was und eben die eigene Erfahrung, ne? Ich habe eine positive eigene Erfahrung mit etwas gemacht und wiederhole das oder steigere mich weiter da rein oder so zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist ja immer als Antrieb auf jeden Fall der AMG-Motor.
Ja, ja. Ich finde, jegliche Veränderungsarbeit muss halt am besten von innen kommen. Ne? Wenn du irgendwas findest, wo dein Herz für schlägt, wo du merkst, boah, das ist toll, und sei es auch nur als Hobby. Es muss ja nicht jede Leidenschaft direkt irgendwie in einen Berufswunsch umschlagen oder letztlich vielleicht auch nicht immer umsetzen. Aber ich finde es immer schön, wenn Leute sagen, boah, und dann habe ich das gefunden und das war das, wo mir das Herz aufgegangen ist, wo ich mich gefreut habe. Wo ich, keine Ahnung, freiwillig mich noch in irgendein Seminarabend setze unter der Woche oder mir noch, weiß ich nicht, 3 Bücher durchgelesen habe. Das finde ich immer schön, wenn Leute so für etwas brennen. Feuer und Flamme sind. Ne?
Ja. Genau.
Was ich ganz spannend finde, ist, ich muss mal ein Ideeschen zurückgreifen, dass bei dir zum Beispiel in Anführungszeichen der startgebende Auslöser war, dass im Prinzip ein Kind oder in dem Moment dein Kind zur Welt gekommen ist. Ich höre häufig, jetzt natürlich nicht jeden Tag, das wäre übertrieben, aber dann doch häufiger aus meiner Behandlung heraus. Ja, das und das kann ich jetzt ja gar nicht machen, weil ich habe ja jetzt ein Kind.
Ja, genau.
Und ich finde es jetzt mal total erfrischend zu hören, dass eben genau sowas auch eine tolle Idee sein kann, was komplett Neues zu starten oder einfach das Gesamte in ein positives Licht zu rücken, dieser neue Lebensabschnitt, der da eröffnet worden ist, dass das eben nicht nur ist, alles klar, ich bin in dem Moment jetzt nicht nur Partner in einer Beziehung, nein, ich habe jetzt auch noch Verantwortung für ein neues Lebewesen, aber das schließt ja nicht automatisch aus, dass man sich nicht weiterentwickeln kann und das finde ich total spannend.
Also du hast es gerade gut gesagt, man entwickelt sich vor allem auch weiter, wenn das Kind da ist. Ne? Ich finde, ich habe mal ein Zitat gehört, ich weiß aber nicht mehr genau, von wem es war, wenn man Eltern wird oder Vater, Mutter wird, dann ändert sich die Perspektive und zwar vom eigenen Bauchnabel auf den anderen. Ne, dass du wegkommst von dem Ich zu ich habe die Verantwortung zu jemand anderem. Und das kann ich nur bestätigen, das ändert das gesamte Leben. Und vor allem ganz viele Sichtweisen auf das Leben auch. Ne?
Ja, da werden viele Probleme auf einmal viel, viel kleiner.
Richtig.
Wenn man noch 10 Jahre zurückdenkt, denkt, boah, ich habe mich mit meiner Freundin oder sonst wem darüber gestritten, wer denn jetzt verdammt nochmal den Mülleimer rausbringt, ist dann einfach gar keine Rede mehr wert.
Ja, wenn du ein Kind hast, gerade am Anfang, bist du froh, wenn irgendeiner überhaupt wach genug ist, um den Müll rauszubringen.
So sieht's aus, ja.
Ja, aber du hast recht, es kann natürlich auch eine Motivation sein. Ich fange was Neues an und ich habe auch die ein oder andere Klientin, also Klienten, die jetzt einen ähnlichen Background hatten, so wie ich. Die hatte ich jetzt bezüglich diesem konkreten Thema aus der Elternschaft heraus was Neues machen, hatte ich noch nicht. Aber die Klientinnen, die ich hatte, die haben auch dieses Thema und sagen dann, ja, ich will auch was Neues machen. Hatten wir, glaube ich, im ersten Teil, hatte ich das schon mal kurz angerissen. Aber ich will auch was machen, was meiner Ausbildung, meiner Fähigkeiten entsprechend ist. Ne? Also die geben sich nicht damit zufrieden, dann zu sagen, ja gut, dann mache ich jetzt irgendwas, um eine Mini-Beschäftigung oder einen Mini-Job zu haben oder irgendwas, ne? Um nur wieder arbeiten zu gehen, sondern die wollen durchaus auch wieder ein entsprechender Bestandteil, ich sag mal, der arbeitenden Bevölkerung sein. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die nicht arbeiten, wenn die mit dem Kind zu Hause sind. Ne? Ich kann das, glaube ich, ganz gut einordnen, was es bedeutet, Haushalt, Kind und Selbstständigkeit im Nebenerwerb noch irgendwie an den Start zu bringen, was das an Herausforderungen mit sich.
Ja, da kann ich noch nicht so mitreden. Ich bin noch kinderfrei.
Oh, genieß es.
Ja.
Es ist ganz toll, aber es wird nie wieder so sein wie früher, wenn du mal ein Kind hast. Das ist Fluch und Segen zugleich, ja. Aber es überwiegen die positiven Sachen. Du willst es dann irgendwann auch gar nicht mehr so haben, wie du es mal hattest.
Ich wollte gerade sagen, wenn die positiven Sachen nicht überwiegen würden, dann
wäre es
die Menschheit nicht mehr.
Ja,
genau, dann wäre es halt vorbei gewesen.
Ja, das
kann sonst würden sich manche Leute das ja nicht antun, das Ganze 2, 3 oder aufwärts zu betreiben.
Ja, ist richtig.
Ja, ich bin im Grunde nur dran und nicht drin, weil bei mir im Freundeskreis halt viele, viele jetzt Kids bekommen haben und dann kriegt man das halt schon mit, dann also viel näher mit, ja.
Ja.
Aber ja, ich habe noch meine Ruhe. Obwohl, unser Hund ist auch schon mal wie ein Kleinkind. Der hat uns heute Nacht, hat er uns auch ganz schön auf Trab gehalten, ey.
Aber der ist doch gar nicht mehr so jung, oder?
Nee, Ja, es geht jetzt wieder rückwärts halt, ne?
Ach so, in die andere Richtung,
Ja.
okay.
Ja, ich weiß nicht warum, wieso, aber seit einigen Tagen meint er jetzt immer nachts rausgehen zu müssen. Also der meldet sich schon, wenn er mal pinkeln muss, aber der hat sonst die Nacht, kann der locker 8, 9, 10, 11 Stunden hier rumliegen, ohne irgendwelche Anstalten zu machen. Ja, und jetzt steht der nachts, wacht er auf und wir haben jetzt hier so einen Vinylboden und wenn er mit seinen Pfoten dann hier rumtapst, da wird man sofort wach von. Das ist extrem nervig und dann merkt man halt, wie der die ganze Zeit hin und her rennt und auf eine Reaktion von uns wartet, bis dann einer von uns dann ja, sich erbarmt und aufsteht und dann erstmal die Tür aufmacht und dann mal guckt, was will er denn eigentlich? Ja, und dann spaziert er ganz gemächlich erstmal hier oben rum, dann guckt er mal hier, guckt er mal da und dann, ja, und wir denken halt, ja, der muss raus, ja, und rennen schon die Treppe runter, alle Türen aufgerissen, ja, und dann lümmelt der da irgendwo noch rum und guckt hier und guckt da. Also, ich weiß nicht, ob der das macht, um uns irgendwie zu ärgern oder ob der Tag und Nacht nicht mehr unterscheiden kann, ich weiß es nicht. Ey.
Das ist aber eine gute Übung für ein
Für
späteres Kind
später.
irgendwann mal.
Ja, wir haben auch heute schon drüber gesprochen, wer dann, wie wir die Zimmeraufteilung dann machen, ob wir noch in einem Zimmer schlafen und wer dann immer aufsteht und so weiter. Aber
Naja, du.
so weit sind wir halt nicht. Ja, klar.
Naja, ihr führt doch, denke ich mal, eine gleichberechtigte Beziehung.
Ja.
Das musstest du jetzt so sagen, ne?
Ja, ich sag mal, die Ansprüche auf den Chefsessel, die sind auf beiden Seiten recht hoch, würde ich sagen. Obwohl es auf dem Papier ziemlich eindeutig ist.
Was immer
Beim
das auch.
Finanzamt
Ach
zumindest.
so. Ja, aber schlaflose Nächte wirst du auch mit Kind haben. Also das ist ganz gut. Und dann wirst du auch froh sein, wenn der andere mal aufsteht. Der andere wird mal froh sein, wenn du aufstehst. Und auf Dauer wird es auch, glaube ich, anders gar nicht funktionieren. Es ist ja auch schön, derjenige zu sein, der so ein Kind dann beruhigt, wenn es irgendwie
Ja.
nachts schlecht geträumt hat oder sonst was.
Ja, das denke ich. Ja. Ellie hat aber vorhin gesagt, sie hätte es extra so getan, als würde sie noch schlafen, damit ich Anna
Das wird es auch geben, wenn du ein Kind hast. Das kenne ich auch.
Wahrscheinlich, ja.
Blöd, wenn beide die Idee haben.
Ja.
Glaub mir, irgendwann
Hallo, wie
steht
lange
einer
willst du denn
auf.
noch so tun?
Ja, genau. Manuel, jetzt kennen wir uns ja über Instagram und du hast ja so einen außergewöhnlichen Namen und ich werde wahrscheinlich nicht bei Google direkt Alltagshelden Baumhaus eingeben. Wie finde ich dich eigentlich und welche Vorteile habe ich bei dir oder generell von einem Coaching eigentlich und ja.
Letztendlich kommst du ja mit einer entsprechenden Herausforderung zu mir. Ne? Wenn alles im Lot wäre, würdest du keine Unterstützung irgendwo suchen. Ziel ist es für mich dann immer, dass wir die Herausforderung dann gemeinsam meistern und du natürlich als erstes eine emotionale Entlastung erfährst. Ne? Das kann aber auch schon im Vorgespräch oder im Erstgespräch sein, dass du das Thema ja, überhaupt erstmal aussprechen kannst und mit jemandem darüber reden kannst. Also sprich eine emotionale Entlastung. Dann hat es einen Vorteil, so ein Coaching in Anspruch zu nehmen, dass es bei mir individuelle Lösungen gibt. Und das bedeutet eine individuelle Lösung für das jeweilige Leben meines Klienten und nicht irgendwie so ein übergestülptes generelles Modell, was wir irgendwie bei jedem anwenden, sondern wir schauen, was lässt sich integrieren, wie lässt sich die Herausforderung am besten meistern und dann natürlich ins Leben von dem Klienten integrieren. Wichtig ist natürlich dann auch, dass in der Regel irgendwann so ein Aha-Moment eintritt beim Klienten, ne? Dass er Klarheit erlangt zu seinem Thema. Und mir ist immer wichtig, dass die Arbeit, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich muss es dann auch erläutern, dass die Arbeit der Klient macht, ne? Ich leite an, ich biete Hilfe zur Selbsthilfe, aber ich gebe nicht verschiedene Sachen vor, die der Klient nur machen muss und dann wird sein Leben wunderbar und rosarot. Es ist immer so, dass ich die Methoden habe. Ich habe es im ersten Teil schon mal gesagt, der Klient ist der Experte für sein Leben und dass wir da praktisch aus diesen beiden Sachen dann die Lösungen und die Ziele rausformulieren und auch erarbeiten. Also sprich eine individuelle Lösung für die jeweilige Lebenssituation, aber auch ein stärkenorientiertes Arbeiten. Also ich gucke bei meiner Arbeit mehr darauf, was kann der Klient, was kann er gut, was sind Stärken. Und wir schauen nicht zu sehr auf, was sind denn die Defizite, wo fehlt es denn, was kann er denn nicht. Das ist immer ein stärkenorientiertes Arbeiten, was kann der Klient von dem, was er kann, mit einbringen in die Bewältigung seines Problems. Und dadurch ergibt sich natürlich an auch für den Klienten am Ende des Tages Selbstbewusstsein, ne, oder ein stärkeres Selbstwertgefühl dann auch, wenn er merkt, hey, weißt du was, ich habe doch ziemlich viel in mir, was ich zur Lösungsfindung beitragen kann. Er erfährt diese emotionale Entlastung, hatte ich ja schon mal eben gesagt, und dadurch steigert sich natürlich am Ende des Tages auch im besten Fall die Lebensqualität, weil je nach Thema kann es halt schon mal auch Monate bis Jahre dauern, bis jemand mit einem Thema dann hier hinkommt. Und das beinhaltet ja dann oft auch schon eine entsprechende Leidenszeit. Ne? Also es ist nicht alles immer easy peasy und die Leute haben ein Problem und merken, ich gehe mal zum Coach und dann wird alles gut, in Anführungszeichen, sondern da ist ganz oft eine lange Zeit auch von, ja, zumindest mal verminderter Lebensqualität so im Hintergrund. Und ich denke mal, das sind so ganz viele, ja, viele Sachen, die man so als Vorteile am Ende des Tages benennen kann. Und ganz wichtig finde ich, man lernt halt auch über sich selbst immer noch ganz viel. Ja, das ist immer mit die größte Erfahrung. Ich habe jetzt letztens noch mal so eine Klientin gehabt, die auch letztendlich keinen Zugriff mehr auf das, was sie eigentlich alles schon in ihrem Leben geleistet hatte, gefunden hat. Also sie fand keinen Zugang mehr dazu aufgrund verschiedener Erlebnisse, und das ist auch alles sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und da über mehrere Termine diesen Zugang wieder zu schaffen, wo der Klient dann wirklich aufblüht und man das körperlich sieht, wie die Haltung eine andere wird, und man merkt, okay, jetzt kommt er langsam so wieder in seine Balance, in sein Gleichgewicht, ne, und guckt auch ein Stück weit eher nach vorne, sucht nach Lösungen und ist nicht mehr so sehr im Problem verhaftet.
Ja.
So, und am Ende des Monologs, wenn jemand mich finden möchte, du hast recht, Alltagsheldenbaumhaus ist ein sehr sperriges Wort, findet man mich trotzdem unter alltagsheldenbaumhaus.de oder über Facebook und Instagram unter dem gleichen Begriff. Und da stehen auch die weiteren Kontaktdaten wie Telefonnummer oder E-Mail. Oder es gibt halt auch ein Kontaktformular, wenn man das lieber nutzen möchte.
Arbeitest du dann auch mit anderen Coaches oder vielleicht auch Ärzte oder sowas zusammen? Einrichtungen, Vereine oder wie auch immer?
Also Netzwerken ist ja grundsätzlich immer sehr, sehr wichtig als Selbstständiger. Es fliegt einem ja so gesehen nichts zu. Mit anderen Coaches und Beratern und psychologischen Beratern arbeite ich auch zusammen. Es ist immer ganz gut, ein Netzwerk zu haben, weil es ja durchaus auch mal sein kann, dass ich einen Klienten hier habe, wo es zwischen uns vielleicht nicht passt, ne, ich ihm aber trotzdem jemand an die Hand geben möchte, wo er sich versuchen kann oder mit dem er gerne Kontakt aufnehmen kann. Mit Ärzten habe ich jetzt relativ wenig Kontakte, hat aber auch so den Hintergrund, um das noch so ein bisschen, das Coaching von der Psychotherapie ein bisschen abzugrenzen oder vielmehr ganz klar abzugrenzen, dass ich mit dem Coaching nur mit Menschen arbeite, wo halt keine psychische Störung vorliegt, also sprich eine Depression, ein Burnout oder sonstige Sachen, weil ich darf es nicht und ich will es halt auch nicht und ich will es halt nicht, weil ich meine Grenzen selber kenne. Bei einer Psychotherapie werden vollkommen andere Sachen gemacht. Da kommen unter Umständen Medikamente zusätzlich noch ergänzend, ja, zum Einsatz oder. Oder im schlimmsten Fall ist sogar, oder im Notfall ist vielleicht sogar ein stationärer Aufenthalt dann besser bei einer akuten Situation. Und deswegen arbeite ich mit Ärzten nicht direkt zusammen. Es entwickelt sich momentan so ein bisschen, dass der ein oder andere Klient, so wie ich das mitkriege, bei seinem Arzt von meiner Arbeit erzählt und die das irgendwie ganz gut finden, was mich am Ende des Tages auch wieder ehrt. Vielleicht ergibt sich aus dieser Thematik dann grundsätzlich was, aber der Übergang, ich sag mal, von der Krise zur Depression, der ist oft halt auch, ja, fließend, ne, oder schleichend, und da muss man dann halt auch ganz genau hinschauen.
Ja, Ja, stimmt.
Um es kurz noch zu sagen, wenn jemand hier ist und ich merke, da sind entsprechende Symptome und ich frage auch verschiedene Sachen ab und ich denke, oder der Klient mir das auch sagt, dass er das noch nicht vielleicht von einem Arzt hat abklären lassen, dann schicke ich ihn immer auch erstmal zum Arzt und sage, wir können gerne einen Folgetermin ausmachen, machen Sie in der Zwischenzeit einen Arzttermin, lassen Sie das organisch alles abklären. Es kann ja neben der psychischen Erkrankung auch viele andere Gründe geben, ne, warum derjenige vielleicht Schlafstörungen hat oder Gewichtsverlust oder. Ne. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Symptome.
Ja, auch ernsthafte dann. Ja.
Definitiv. Deswegen immer wichtig, kenne deine Grenzen und halte dich auch daran. Und wenn ich jemanden habe, der Bedarf hat, den schicke ich erst zum Arzt. Wir schauen aber, dass ich ihn dann so lange begleite, wenn das nötig sein sollte, bis er dann die Möglichkeit hat, auch irgendwo in eine Therapie zu kommen und professionell dann auch unterstützt wird auf medizinischer Ebene halt, die ich gar nicht leisten kann.
Ja. Was für ein Standing habt ihr denn auch bei Psychotherapeuten zum Beispiel?
Ja, kann ich schwer was zu sagen. Ich denke, bei dem einen so, bei dem anderen so. Jetzt ist das Problem, dass der Coaching-Markt natürlich ein riesiger Markt ist und wie alle großen Märkte gibt es solche und solche. Ne? Es gibt gute und es gibt schwarze Schafe und es gibt welche, die sind in der Regel auf ihren Vorteil bedacht und die anderen, da steht der Klient im Vordergrund. Ich kann es nicht genau sagen. Ich denke mal, der ein oder andere Therapeut mag es vielleicht schon auch so sehen, dass selbst so ein unterstützendes Angebot auf Zeit besser ist als gar kein Angebot, ne, weil die Wartezeiten für im Bereich der Psychotherapie auf einen Platz bei einem Therapeuten sind halt leider sehr, sehr lang. Also wir reden da durchaus von einem halben Jahr Wartezeit. Und das ist, wenn du jemanden hast, der in einer akuten Depression leidet, und sei es auch nur eine leichte, ist das eine unendlich oder unfassbar lange Zeit. Ne? Und das unbehandelt letztendlich sollte in Deutschland so, wie es ist, nicht sein. Man arbeitet auch dran, aber es ist natürlich ein langer Weg. Ne? Man schüttelt ja auch nicht irgendwie, 20.000 Psychotherapeuten mal eben so aus dem Ärmel. Das ist ja auch ein Prozess, der dann einfach lange, lange, lange braucht. Aber ich bin froh, wenn jemand zu mir kommt und Hilfe holt, selbst wenn ich ihn ja nur verweise an seinen Hausarzt, weil dann bin ich trotzdem schon mal der Anlaufpunkt, wo er sich geäußert hat, wo er jemanden ins Vertrauen gezogen hat. Und wenn jemand an der Depression leidet, ist das eine unfassbar hohe Hürde, überhaupt jemanden anzurufen und um Hilfe zu bitten. Da bin ich dann immer froh, wenn sich überhaupt einer meldet, dass man dann sagen kann, komm, ich begleite dich so lange, bis du in professionelle Hilfe in Anspruch nehmen kannst und dass wir das irgendwie gemeinsam so wuppen.
Tatsächlich finde ich, ist das aber auch fast schon wieder ein nationales Problem. Es gibt unwahrscheinlich viele Menschen, die das als Schwäche ansehen, wenn man um Hilfe bittet. Zum Beispiel ganz, ganz viele in der Behandlung, einfach so ein Körpergrößenvergleich wird da häufig gezogen. Ja, ich bin ja klein, ich kann das und das nicht. Mhm. Und ich sage, ja, ich bin groß, ich brauche aber bei manchen Tätigkeiten trotzdem Hilfe. Mhm. Ich komme zwar ohne einen Hocker an die meisten Sachen dran, die an der Decke oder oben auf dem Schrank sind, aber bei manchen kleinen Sachen komme ich dann einfach echt nicht zurecht, da brauche ich dann Hilfe. Mhm. Aber es kann ja keiner was für seine Körperkonstitution und es kann ja auch keiner was dafür, es steht ja kein Mensch auf und sagt, boah, heute wäre mir mal nach einer leichten Depression, wäre klasse, ich würde da heute Hilfe mal für bekommen.
Richtig.
Also das ist ja nicht was man aktiv begünstigt oder beeinflussen konnte, weil sonst wären wir eh alle arbeitslos in unserem Aufgabenfeld, weil dann gäbe es die Probleme ja nicht. Weil dann würde ich ja von heute auf morgen sagen, ah, perfekt, der gebrochene Knochen, der muss ja gar nicht gebrochen sein, der ist einfach jetzt geheilt. Oh, ich kann wieder laufen.
Das klappt ja nicht. Passend zu Ostern.
Ja, genau. Und deswegen, also ich finde das total schade, dass es bei uns nach wie vor in der Gesellschaft negativ behaftet ist, wenn einer eigentlich so viel Stärke zeigt und sagt, okay, ich brauche hier Unterstützung. Ist ja völlig egal, in welchem Kontext. Mhm. Und wenn es nur ist, ich muss ein Bild aufhängen, wo sonst manche sagen, da braucht man doch keine Hilfe, das kann man doch mit geschlossenen Augen alleine. Ja, weißt doch nicht, wie groß das Bild ist. Vielleicht ist das 2x280 oder so. Da brauche ich vielleicht dann doch Hilfe. Ja. Deswegen, also ich finde, sobald man da mal so ein Frame drum gemacht hat, so einen Kontext gespannt hat, kann man zumindest schon mal ein bisschen eher nachvollziehen, okay, der braucht Hilfe oder nicht. Aber es wird halt unwahrscheinlich schnell geurteilt, obwohl man ja vielleicht 5% davon nur kennt oder glaubt zu kennen.
Das ist richtig. Und jeder, der sich damit ein bisschen intensiver beschäftigen möchte, dem kann ich zwei Sachen ans Herz legen. Das ist einmal ein Video. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube, das heißt Der schwarze Hund. Da ist in einem kurzen Zeichentrickfilm oder in einem Animationsfilm, der, ich glaube, 2-3 Minuten dauert, ist das Thema Depression unheimlich gut auf den Punkt gebracht und auch für jeden Laien irgendwie so verständlich, dass da ein bisschen mehr hintersteckt als nur, geh doch mal wieder raus, du hängst ja nur auf der Couch, krieg mal einen Arsch hoch, beschwer dich nicht so viel, ne? So Sachen. Und das Zweite ist, das ist jetzt relativ aktuell, Thorsten Sträter leidet ja auch an Depressionen. Ne, und war jetzt die Tage bei Kurt Krömer in der Sendung und Kurt Krömer hat sich da praktisch geoutet, dass er letztes Jahr auch in der Klinik sogar war, auch unter Depressionen leidet und die haben, glaube ich, irgendwie 20, 25 Minuten nur über dieses Thema gesprochen und das war so emotional herzerwärmend, das zu sehen, wie das aus dieser Nische rausgeholt wird, ne, und wie zwei Leute, die gestanden im Fernsehen sind, über ihre, ich sag mal in Anführungszeichen, Schwäche und Erkrankung reden. Und das praktisch schon irgendwie so umkehren zu einer Stärke. Also unbedingt empfehlenswert. Ist, denke ich mal, in der Mediathek irgendwie auch bei den Öffentlich-Rechtlichen zu finden oder auch bei YouTube.
Habe ich mir notiert. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an.
Ja, hört sich sehr interessant an.
Ja. Wo wir gerade so bei dem Thema sind, Lukas, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Was wir so in der Praxis mitbekommen ist, dass viele natürlich auch hier bei uns schon mal abladen, ne, mit ihrem Problem, die sie haben. Was ich dann halt immer blöd finde, ist, wenn die sich direkt schon danach wieder entschuldigen, dass sie das überhaupt gesagt haben.
Genau, ja.
Die entschuldigen sich im Grunde schon immer direkt dann wieder mit dem Satz, ja, aber es gibt ja Schlimmeres. Ja, natürlich gibt es Schlimmeres, aber das Problem ist, man muss es eben aus der Perspektive des Patienten oder Klienten eben sehen. Und wenn das was ist und wenn das noch so für Außenstehende so nichtig erscheint, kann das für denjenigen, der betroffen ist, ein Riesenproblem auslösen, im Kopf allein schon. Ne? Und das ist eine Riesenblockade, die ja im Grunde den ganzen Körper auch beherrschen kann. Mhm. Ja, und ich finde, dass die Leute sich danach nicht entschuldigen sollten, wenn die mal ihr Herz ausschütten oder so. Ja, natürlich läuft man dann vielleicht mal Gefahr, dass es zu oft zu viel wird vielleicht, ne? Aber man sollte sich vielleicht wirklich einen bestimmten Kreis aussuchen, mit denen man das bespricht, also ob es jetzt ein Coach ist oder vielleicht auch jemand aus der Familie oder der Physiotherapeut, aber ja, natürlich am sinnvollsten jemand, der sich damit auskennt oder da auch helfen kann direkt und die richtigen Ansätze hat, aber ich denke, man sollte sich nicht gleich dafür schämen, weil auch ich merke das an mir selber, ich habe mal einen Tag, da rege ich mich über den Staubsaugerroboter auf und würde das Ding am liebsten durchs geschlossene Fenster schmeißen, weil mir das Ding so auf den Sack geht, weil sich das immer ständig irgendwo festfährt. Und dann kommt meine Freundin rein und sagt, ja, wie kannst du denn dich über sowas aufregen? Ne? Das sind aber in dem Moment mal so Kleinigkeiten, wo ich schon mal an die Decke gehen kann halt. Ne? Vielleicht hat das noch ein tieferes Problem, dass ich den Staubsauger anschreie. Aber ja, das ist in dem Moment ist das genau das, was mich gerade richtig irgendwie triggert. Und ich glaube, da urteilt auch sicherlich ich über andere viel zu schnell. Ja, ich kann mich damit bestimmt nicht mit rausnehmen. Ne? Das ist ja auch so fast schon reflexartig, dass man sagt, wie kannst du dich darüber aufregen oder ach, ist doch nicht so schlimm oder ach, tut doch gar nicht weh oder sonst irgendwas.
Aber so wie du es handhabst, siehst mal so, es ist ja ein gesunder Prozess, seinen Frust dann irgendwo auch rauszulassen und zu sagen, ist ja jetzt gerade so, du verprügelst keinen, ne? Du schimpfst über so ein Gerät, also ich meine, da gibt es doch Schlimmeres, es ist doch für die Psychohygiene genau das Richtige, auch mal rauszulassen.
Ja. Okay, also wenn ihr mal gefrustet seid Holt den Staubsauger aus dem Kämmerchen.
Naja, ich muss noch selber saugen, ja. Ich habe keinen Roboter.
Ja, also kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Das schafft sehr viel Freizeit für wichtigere Sachen.
Ja, ach, weißt du was? Ich denke immer, ich habe eher die Sorge, dass das Kleinkind sich da draufsetzt und durch die Gegend
fährt. Das haben wir übrigens schon ausprobiert.
Ja, das wird für Kilo sind.
Ja, das klappt wunderbar. Ja, das klappt.
Hast du dich da drauf gesetzt? Ist nicht dein Ernst.
Nein, um Himmels Willen.
Ich wollte gerade sagen.
Da geht das Ding in die Knie, das sage ich dir. Nee, aber wir haben tatsächlich die... Ja, was ist es denn da? Nichte von meiner Freundin draufgesetzt. Ja, fällt gut, das Ding. Ja, die genießen das auch, aber...
Um da nochmal anzuknüpfen, was du eben gesagt hast, mit denen, die dann bei dir sitzen und dann sagen, ach ja, anderen geht es ja noch schlechter. Da ist bei mir so direkt die Warnlampe, was heißt Warnlampe, aber direkt so intuitiv das angegangen, weil das ist in der Regel ganz oft so ein Thema, ohne die Dame oder den Herrn jetzt irgendwie zu kennen, aber ganz oft ist es so, wenn man die eigenen Bedürfnisse so abtut nach dem Motto, ach ja, ich, meine Bedürfnisse, ne? Selbst bei schwerwiegenden Themen. Und hat das ganz oft ein bisschen was auch mit dem Selbstwert zu tun und mit Glaubenssätzen, also mit Überzeugungen, mit Erfahrungen, die diejenigen gemacht haben und sich zu ihrem Eigen gemacht haben. Wie, ich bin es nicht wert, dass sich jemand um mich kümmert oder ich bin es nicht wert, dass mir jemand hilft oder so. Ne? Noch nicht mal so bewusst, aber so unterschwellig so Erfahrungen gesammelt, das so abgespeichert und dadurch ergibt sich dann so ein Bild. Ne? Und das ist dann ganz oft so, dass die Leute sich, wie du es eben auch schon gesagt hast, dann schwer tun, Hilfe in Anspruch zu nehmen und sich da zu äußern, sondern wenn sie sich äußern, dann machen sie es direkt schon wieder klein und sagen, ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm und ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Und doch, in dem Moment ist es wichtig, es sind deine Bedürfnisse, deine Sorgen, deine Probleme und du bist es wert. Ja, das ist schon wichtig.
Ja. Das wäre dann vielleicht für uns auch so ein Ansatz, zumindest dem mal in der Situation mit solchen Worten zu begegnen halt, ja. Denke ich, kann man das sich mal im Hinterkopf behalten auf jeden Fall.
Seht es mal positiv. Wenn Sie sich ja so äußern, dann habt ihr ja zumindest schon mal einen Draht zu den Patienten, dass sie sich bei euch gut aufgehoben fühlen und sich entsprechend äußern. Ne? Das ist ja, hat ja auch was Positives.
Ja, richtig.
Ja, absolut. Weil, wie du in der ersten Folge ja schon gesagt hast, gerade bei so emotionalen Geschichten oder psychisch-mentalen Herausforderungen ist halt dieses Vertrauensverhältnis, was man zu der Person hat, der man das eventuell gerne anvertrauen möchte, halt einfach ausschlaggebend, um da überhaupt irgendwie miteinander arbeiten zu können. Ich kann mir die dollsten Übungen ausdenken oder die wissenschaftlich fundiertesten Therapiemaßnahmen anwenden. Wenn der Patient aber der Meinung ist, also der Typ, der ist noch viel zu jung, der hat da ja überhaupt gar keine Ahnung von und lässt sich auch mit nichts locken, weil einfach die Chemie einfach überhaupt nicht stimmt, von eventuell sogar im schlimmsten Fall von beiden Seiten, dann wird es nicht wirklich was bringen, obwohl eigentlich die Evidenz dafür da ist, dass Übung XY den Effekt bringen müsste, weil das dann sowieso nur halbherzig in der Therapie dann ausgeübt wird.
Ja, bin ich bei dir.
Ich auch.
Danke euch.
Aber man muss dann halt natürlich den Mut dafür aufbringen und denen das auch vermitteln halt, ne? Dass, dass man denen das schonend beibringt, dass die vielleicht hier nicht an der richtigen Stelle sind. Oder ja, auch aus meiner Sicht dann zu sagen, ich glaube nicht, dass sie die richtige, sag mal, Patientin für mich sind, ja. Das ist natürlich auch ein schmaler Grat vielleicht. Jo.
Ja, aber letztendlich ist ja eine Ergänzung auch möglich, ne? Dass ihr sagt, sie wird ja mit einem körperlichen Leiden auch sowieso, oder eher sie wird ja sowieso zu dir kommen, ne? Was ja eh behoben werden muss oder angegangen werden muss. Aber ergänzend dazu kann natürlich ein Coaching, eine Beratung oder ein Gespräch mit jemandem aus dem Umfeld, whatever, kann natürlich dann schon helfen.
Ja, noch sogar vielleicht mehr bezogen darauf, dass man sich halt nicht riechen kann zum Beispiel.
Das gibt es ja sogar im wortwörtlichen Sinne, oder? Bei euch wahrscheinlich dann auch, oder? Dieses, dass man duftmäßig den anderen nicht vertragen kann jetzt, ohne dass der jetzt, ich sag mal, unangenehm riecht, aber so, ne? Man sagt ja, dass es da durchaus einen Bezug gibt.
Ja, Tatsächlich ist das so, ja. Wir bewerten ja, ob wir wollen oder nicht, schon unbewusst eigentlich irgendwie Menschen, wenn wir die sehen oder Situationen ganz allgemein. Da glaube ich, da können wir relativ wenig dran ausrichten, ob wir das jetzt bewusst werden lassen, sage ich mal, oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Aber ich denke, dass wir schon irgendwie in Kategorien halt denken und einordnen und daraus sich ein Bild ergibt vielleicht, ne? Ob das richtig, das muss ja lange, lange, lange nicht richtig sein, ne? Aber es kommt durchaus vor, dass man Menschen halt eben, ja, falsch einschätzt. Ich kenne es bei mir aus dem Freundeskreis, wo Leute über mich gesagt haben, was ist das denn für ein arroganter Sack? Dabei bin ich einfach nur sehr zurückhaltend und unsicher. Ja, glaube nicht oder kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich, wer weiß, was von mir halte. Heute sind wir die dicksten Freunde halt. Das kann halt so rum oder so rumlaufen. Durchaus gibt es Leute, das habe ich selbst auch schon gehabt, jetzt nicht im Beruf oder so, aber dass man jemanden sieht und von der Mimik, vielleicht von der Gestik, von wie jemand redet oder so, dass man das Gefühl hat, mit dem kann ich nicht.
Dann ist immer spannend zu fragen, was ist denn der Grund, warum ich das nicht kann? Was triggert mich denn da, ne? Dass man wirklich klar unterscheidet zwischen Wahrnehmung und Interpretation. Also das, was ich sehe, erstmal nur wahrnehme, ohne das zu bewerten, und die Interpretation, was ich dann letztendlich aus der Wahrnehmung ja dann irgendwo mache. Ne? Das ist immer ganz interessant. Das war so für mich damals eine der wichtigen Übungen, wo ich so wirklich gemerkt habe, okay, es liegt ja an mir, zu unterscheiden, wie ich denjenigen einsortiere. Ne? Sicherlich gibt es viele Faktoren, wie du ja eben auch schon gesagt hast, und dass das ja ein Tausendstel von Sekunden passiert, wenn man jemanden neu sieht. Aber was danach passiert, ne, kann man ja versuchen zu trennen zwischen dem, was ich wirklich nur wahrnehme, ohne dem direkt eine Bedeutung zu geben. Das ist ja das Problem, was wir dann oft haben. Ne? Wir ordnen das direkt irgendwie ein, unser Gehirn ist faul, das will direkt irgendwo denjenigen in irgendeiner Schublade haben, ohne Schublade jetzt mal abwerten zu wollen. Das ist ja so. Ja,
Schubladen sind super.
eben. Schön ist, wenn man die halt auch wieder aufmachen kann und merkt, okay, der gehört vielleicht in eine andere. Ne? Da finde ich es immer wichtig, dann zu gucken, wie du dann eben beschrieben hast, okay, was ist es denn, was mich so gerade an dem triggert? Ne? Was ist denn das, was mich gerade stört? Und was vielleicht noch? Und da so zwei, drei Fragen sich mal zu stellen, weil dann kommst du ja vielleicht der Lösung auch ein bisschen näher, was das ist. Und du weißt beim nächsten vielleicht auch schon Bescheid, warum das dann wieder so ist. Aber das müssen wir nicht jetzt machen.
Ich wollte gerade sagen, wo ich, glaube ich, die Idee zu habe, wo man da einen Kontext zu geben kann, ist relativ häufig, da braucht man nur so eine klassische Daily Soap anschalten. Auch da meistens, wenn man jetzt im Fernseher bleibt, werden da eher dann die Frauen in den Vordergrund gerückt, die dann erzählen, ja, also, ich habe mich da in Mann XY verguckt, dies, das, aber das kann ja eh nichts mit uns werden. Und die dann krampfhaft im Prinzip Argumente dann auch versuchen zu ziehen, warum das nicht so ist. Keine Ahnung, der ist viel zu groß, der raucht, der hat Spaß an Sport oder weiß der Kuckuck. Also da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, das im Fernsehen zu sehen, wo ich vermute, dass das eher greifbarer ist für den Zuhörer, wie das Theoretische, was wir jetzt gerade besprochen haben. Also man dieses gerade klassische Schubladieren, wenn man einen bewusst nicht mögen möchte, obwohl die Gefühle es vielleicht anders sind, also der kontroverse Kontext sozusagen.
Ja, es geht nicht darum, dann auf Zwang jemanden zu mögen, sondern was ist das, was ich an demjenigen nicht mag? Das, weißt du, nur so zu schauen, was ist es denn, was mich da so an dem stört? Es hat ja dann irgendwas, und es macht ja was mit mir, es hat ja was mit mir dann auch zu tun. Aber
Ja,
ich bin sonst bei dir,
genau,
dass
ich
es ein.
meinte das,
Nee, bitte.
das genau umgedreht, genau. Ich meinte das umgedreht. Also Person mag einen, möchte das aber nicht.
Ah, okay.
Also mag es noch zu untertrieben, hat sich wirklich in den verguckt, könnte sich vorstellen, naja, bin schon wirklich schwer verliebt in Person, aber möchte jetzt selber mir nicht eingestehen, dass Fall so ist. Und sagt dann halt, nee, also der hat ja dann auch viel zu große Füße oder ja, sein
Guckst du denn
Kleidungsstil
für
ist ja viel
Serien?
zu wild. Nein, das hast du auch gewiss auch schon mal in deinem Bekanntenkreis gehört, dass die Leute das machen. Oder habe ich nur so einen falschen Bekanntenkreis? Also ich habe das wirklich schon sowohl im Fernsehen als auch real life von Freunden schon gehört, die dann gesagt haben, also das geht nicht, ich brauche mir da gar keine Hoffnung ausmalen, ich möchte nicht, dass ich in denjenigen oder in diejenige verliebt bin.
Naja, wie sagt man immer, wer sagt mal, wer etwas will, findet einen Weg, wer etwas nicht will, findet Gründe.
Ja, genau, richtig, ja, der Spruch ist gut.
Ja, wir haben jetzt schon fast wieder eine Stunde gefüllt und mir hat das extrem viel Spaß gemacht, diese und auch die letzte Folge mit Manuel und mit Lukas zusammen. Ich fand das extrem spannend und interessant und ich könnte sicherlich auch noch eine dritte und vierte Folge drehen, aber ja, wir haben uns jetzt erstmal so ein bisschen ausgequatscht, würde ich sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht nochmal Gesprächsstoff gibt. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema generell, könnt ihr euch natürlich vielleicht am besten an den Manuel direkt wenden. Wir sind gespannt auf eure Reaktion und Feedback. Lasst gerne mal was hören. Ja, wie gesagt, hat es super Spaß gemacht und gerne wieder. Schön, dass du dabei warst und ich sag mal bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War eine lustige Runde. Und gerne nochmal wieder.
Tschüss. Nee, also tatsächlich, ich fand's wirklich eine sehr angenehme Aufnahmesession, weil was der Zuhörer ja nie mitbekommt, wie lange wir tatsächlich hier immer quatschen. Und die 3 Stunden, die wir jetzt hier verbracht haben, die waren ziemlich kurzweilig. Und das macht immer dann besonders Spaß, wenn man die Zeit investiert. An eigentlich freien Tagen, weil uns alle... Wir nehmen das ja gerade an einem Karfreitag auf. Wir haben eigentlich frei und machen es trotzdem, weil wir Spaß daran haben. Und das hat es halt heute auch wieder gemacht. Und das ist halt einfach cool. Deswegen vielen Dank an euch.